Guido ist auch bei uns. Guido Mingels, Spiegelkorrespondent. Hallo, im Sunshine State, Kalifornien. Doppelter Traumjob sozusagen. Guido, die Amis sind immer Weltmeister in Verschwörungstheorien. Wie ist denn da eigentlich gerade die Stimmung in der Bevölkerung, bevor wir natürlich über Biden sprechen und die neue Corona-Politik in den USA?
Die Stimmung ist hier sehr gut. Die Impfkampagne läuft ja wirklich auf Hochtouren und die Leute sind optimistisch, dass nun also mehr als das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, sondern man wirklich schon drei Viertel der Strecke hinter sich hat. Und das spürt man überall. Es ist das öffentliche Leben ist neu erwacht. Gleichzeitig aber, zumindest hier in Kalifornien, ist weiter auch eine große Disziplin zu sehen. Und da lebe ich natürlich in einem Land, wo es wahnsinnig große Unterschiede gibt bezüglich der Reaktion des Umgangs der Menschen mit der Bedrohung der Pandemie. Hier Kalifornien, insbesondere hier die nordkalifornische Bay Area um San Francisco herum, sehr liberale Ecke, sehr wohlhabend. Das ist vielleicht fast der entscheidende Faktor, was die Befähigung anbelangt, sozusagen sich richtig zu schützen. Hier haben also sehr früh die Leute Maske getragen und sich an die Vorhaben gehalten. Es gab, glaube ich, hier in der Stadt San Francisco, war, glaube ich, landesweit der erste Lockdown überhaupt, wenn ich das richtig erinnere, vor einem Jahr. Und das heißt, hier waren die Zahlen meistens besser als überall anders. Und jetzt die Impfungen, ne? Das läuft echt gut. Also wir haben hier, glaube ich, 87 Millionen, die bereits jetzt mindestens eine Dosis haben, die Hälfte davon voll geimpft. Biden hat gesagt, bis Ende Mai gäbe es genug Impfungen für alle Erwachsenen. Auch ich habe meine erste Dosis bereits. Das ging alles ziemlich unbürokratisch und sehr professionell. Und das hat mich dann doch selber überrascht, ne? In diesem chaotischen Land mit den schwach entwickelten staatlichen Institutionen gibt es eben doch, wie soll ich sagen, so eine Notfallpotenz. Also man rauft sich dann unbürokratisch zusammen. Und was weiß ich, hab meine Impfung dann in so einer Highschool-Turnhalle erhalten und war beeindruckt von dem Regime da drumherum, wie man eingewiesen wurde und wie vorher die Termine vergeben wurden und das alles am Schnürchen ablief, während, sagen wir, vor der Pandemie, wenn ich irgendwas von der Behörde brauchte, dann kam man sich eher vor wie in Kafkas Schloss und da funktioniert eben gar nichts. Aber wenn's sein muss, dann können dies und Biden hat das endlich dann auch wirklich voll durchgezogen. Und das letzte Jahr war natürlich katastrophal. Ich erinnere mich, dass wir hier Titelgeschichten geschrieben haben über die USA, wie schlecht das läuft, wie die USA quasi internationales Schlusslicht ist in ihrer Reaktion auf die Pandemie, weil eben die Politik das nicht wahrhaben wollte, immer diese Mixed Messages herausgegeben hat, kontrafaktische Behauptungen von ganz oben. Es wurde ein Kulturkrieg draus, Maske zu tragen wurde zum Signum für Demokraten. Maske zu verweigern war irgendwie ein Symbol für Trump-Gefolgschaft und für Republikanismus. Und das war natürlich alles katastrophal. Und seit diese Botschaften konsequenter und konziser ausgegeben werden seit dem Regierungswechsel, ist hier ein ganz anderer Kurs. Was nicht heißt, dass eben die Staaten nicht noch immer sehr unterschiedlichen Umgang damit hätten, ne? Und damit auch sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. Hier in dem County, wo ich lebe, hier haben wir einen Inzidenzwert von glaube ich, 5 pro 100.000 in den letzten 7 Tage. Ich habe gerade gelesen, Berlin hatte über 100. Und hier gibt es natürlich auch Staaten, die das 10-, 20-fache dieser oder Counties diese Inzidenzwerte weiterhin haben.
Es ist schon interessant zu sehen, auch gerade hier in dieser Gesprächsrunde, wenn wir auf so viele verschiedene Länder der Welt blicken, was Politiker, und ich gendere das in diesem Fall jetzt mal absichtlich nicht, wie sie das Coronavirus für sich beanspruchen. Also genau, was du gerade gesagt hast, den starken Mann zu markieren, indem man absichtlich die Maske nicht trägt, indem man sich als unverwundbar gebiert oder dann eben für sich die Erfolge beanspruchen und als König wie Netanyahu oder Johnson, das hier so beschrieben wurde, für sich zu beanspruchen. Gut, jetzt gibt es Biden in den USA. Das ist mein kleiner Trost, wenn ich völlig verzweifelt bin abends nach Homeschooling und Frust und den neuesten Corona-Zahlen, dass ich mir sage, wenigstens gibt es Trump nicht mehr. Was würdest du sagen als Auslandskorrespondent in den USA, in Kalifornien für den Spiegel, wird denn Amerika seiner Rolle als Weltmacht gerecht? Ich finde, man sollte das ja gar nicht außer Acht lassen, dass das eine Pandemie ist, dass jedes Land eben vielleicht nicht vor sich selber rumrödeln sollte und seine Lösungen findet, sondern, und darüber sprechen wir bestimmt auch gleich, wenn wir nach Afrika geschaltet sind, einen globalen Weg findet. Wie schätzt du das ein? Wie ist da die Corona-Politik von Joe Biden?
Also die ist auch erstmal national. America first, was Impfungen anbelangt, da ganz klar, obwohl die jetzt auch, glaube ich, auch in zumindest benachbarte Länder auch liefern, Kanada, Mexiko. Aber das war ja, glaube ich, kein Experte, aber es scheint mir der entscheidende Unterschied zu sein, eben zu Deutschland, anderen hochentwickelten europäischen Staaten, dass die eben im letzten Jahr keine solche Power-Strategie gefahren haben in den Verhandlungen. Ne? Das war noch unter Trump. Ne? Die haben schon dafür geguckt, dass die Verträge entsprechend so sind, dass die Impfungen hierher geliefert werden. Insofern, ja, also es ist hier kein, es ist nicht so, dass sie erstmal für eine globale, auf eine globale Antwort sich konzentrieren, sondern das sieht man leider überall. Ne? Das
ist, okay, das ist also klar. America noch immer first, auch wenn der neue Präsident kein rotes Baseball-Cap trägt, wo es draufsteht, aber drin steckt also, es doch noch.
Was Impfungen anbelangt, nee, ganz klar.
Ja, ich danke dir für diese Einschätzung, Guido, und dass du bei uns bist. Wir kommen mal zu Stefan Scholl. Du gehörst zu den Weltreportern und bist dafür Korrespondent in Russland. Von allen Ländern der Welt, und das ist wahrscheinlich ein ganz schlimmes Vorurteil, das ich habe, ich vermute, es liegt daran, dass ich so filmaffin bin und sehr, sehr viele James-Bond-Filme immer wieder gesehen habe, ich traue den Nachrichten dort nicht so recht. Was kannst du uns über das Leben dort und die tatsächlichen Erfolge berichten? 4,5 Millionen Infizierte gibt es aktuell, das ist die Zahl, die ich vorliegen habe, das klingt sehr viel, ist aber halt auch ein Riesenland von 145 Millionen Einwohnern.
Ich glaube, es sind nur noch 142 Millionen, weil hier doch ein gewisser Schwund an alle. Und dieser Schwund, der hängt auch mit Corona zusammen. Also nach verschiedenen Berechnungen, also sind in den letzten 9 Monaten des vergangenen Jahres gab es eine Übersterblichkeit von 350.000 Toten. Davon sind nach verschiedenen Aussagen des statistischen russischen, also das sind amtliche Ausgaben, Aussagen dann aus der Regierung, aus der Moskauer Stadtregierung, sind das, also von diesen 350.000, 250 bis 340.000 Leute mit Coronavirus gestorben. Wenn man dazu jetzt noch die drei Monate dieses Jahres dazu rechnet, dann kommt man dazu ganz beachtlichen Staaten. Offiziell verkaufen die Russen immer die Zahlen, die dann auch im Westen auftauchen, die täglichen Todesraten liegen gerade so bei 400 offiziell, danach sind es 90.000, aber man kann davon ausgehen, dass es viermal so viel sind. Und ich glaube, außer in den USA hat es nirgendwo so viel Opfer gegeben wie hier. Aber nicht nur in der Hinsicht leben wir hier auf der anderen Seite des Mondes. Wir haben ja auch noch den Coronavirus vollständig besiegt. Also bei uns hat es die zweite Welle gegeben, aber ohne Lockdown. Der Unterschied für mich hier in Moskau, sozusagen, wo ich mich einschränken musste, war das Hauptproblem, dass die Kneipen nicht wie üblich um 24 Uhr, sondern um 23 Uhr zugemacht haben. Jetzt machen sie wieder um 24 Uhr zu. Die Theater sind offen, die Schwitzbäder sind offen, die Spaßbäder sind offen. Also wir leben hier in einer Gesellschaft, die den Coronavirus vergessen hat.
Vor 3 Stunden oder vor 4 Stunden, glaube ich, gab es eine Eilmeldung auf Spiegel Online. Ein ganz anderes Thema, aber das nannte sich Propaganda unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Da ging es tatsächlich um diesen posthumen Rufmord am Weißhelm-Gründer James LeMessurier. Trotzdem dachte ich in dem Moment noch, diese Propaganda unter dem Deckmantel der Wissenschaft ist ja eigentlich etwas, was hier die Covidioten, wie man sie hier nennt, für sich beanspruchen, die sogenannten Querdenker. Kann man sich so etwas eigentlich vorstellen, so eine Bewegung in Russland? Wie sieht es da aus?
In Russland gibt es einfach zu wenig politisches Engagement, um wirklich so eine Bewegung auf die Straße zu bekommen. Die müssen ja auch auf die Straße gehen. Das hat ja hier dann doch, also das ist mit dann doch Risiken wie eben sehr massiv prügelnden Polizisten und Festnahmen und späteren Bußen oder gar Gefängnisstrafen verbunden. Insofern gibt es die Bewegung hier nicht. Was es hier gibt, ist eine Zweidrittelmehrheit von Russen, die sich nicht impfen lassen wollen. Obwohl, das ist dann auch wieder sozusagen Wissenschaft und Propaganda. In Deutschland, wir alle wissen, dass die Russen halt unbedingt die Welt beglücken wollen mit ihrem hervorragenden Sputnik-V-Impfstoff, der auch vermutlich, es gibt weniger Angaben über Sputnik V als über die anderen, aber er scheint wirklich durchaus mit Produkten mithalten zu können. Aber das Problem bei Sputnik V ist, es gibt ihn einfach als Menge nicht. Also in Russland gibt es 7 Fabriken, die Impfstoffe inzwischen herstellen. Die produzieren viel zu wenig, selbst für die eigene Bevölkerung. Aber das ist wiederum kein Problem. Hier in Moskau kann sich jeder, der Lust hat, impfen lassen. Es gibt keine Warteschlangen, weil die Russen selbst sich nicht impfen lassen wollen. 6,2 Millionen haben sich impfen lassen. Es gibt sehr wenig Impfstoff, aber der reicht eben für die aus. Und es ist halt ein bisschen, also für mich ist es gespenstisch zu sehen, wie halt dann eben hier die politische Führung erklärt, wir müssen jetzt Europa mit unserem Impfstoff retten. Also was daran auch aus meiner Sicht, also mich immer wieder wundert, was ist da in Europa los? Also sind die, also ich meine, hier ist sozusagen diese Impfkampagne bisher kläglich gescheitert. Warum ist man in Europa A nicht in der Lage, das besser zu machen? Und B, warum meint man, die Russen würden einen jetzt retten?
Ja, naja, vielleicht will Putin nicht nur der König von Russland sein, sondern von der ganzen Welt. Wie es in Deutschland ist, das werden wir gleich von Nicola erfahren. Vorher möchte ich aber gerne mit Birgit sprechen, mit Birgit Schwarz, die da bestimmt ganz gut anknüpfen kann. Denn klar, dass sich vielleicht viele Russen dann nicht impfen lassen wollen, wenn das runtergespielt wird, das Virus, und die Spaßbäder offen sind und das Ganze auf Kosten dann eben der Gesellschaft. Denn die Zahlen in Russland sind, weiß Gott, nicht runtergespielt. zu spielen. Birgit, du bist aus Johannesburg zugeschaltet. Du arbeitest dort in der Presseabteilung Human Rights Watch. Ich selbst war nach dem Abitur für einige Zeit in Afrika unterwegs mit Brot für die Welt. Und ich erinnere mich, dass damals das Durchschnittsalter genauso hoch war wie mein eigenes, 18 Jahre. Das liegt einfach daran, dass die Menschen in Afrika ohnehin sehr früh sterben. Sollten wir diesen Umstand dringend berücksichtigen, wenn es um die Covid-Toten geht in Afrika?
Was, dass Afrikaner früh sterben oder dass sie besonders jung sind?
Naja, dass sie besonders früh sterben, beziehungsweise dass einige Menschen nicht an Covid sterben können, weil sie vorher schon gestorben sind.
Finde ich eine etwas weit hergeholte Theorie, denn es hat sich ja erwiesenermaßen, es ist ja so, dass auch sehr viele junge Leute vor allem durch die Variante des Covid-Virus betroffen sind. Im Übrigen sind es 54 Länder, also kann man ohnehin so pauschal jetzt nicht beantworten. Es ist natürlich so, dass die Bevölkerung jünger ist, aber wie gesagt, das Virus nimmt darauf nicht unbedingt Rücksicht, auch wenn es immer heißt, dass die älteren Leute stärker und schlimmer betroffen sind, vor allem aber natürlich, wenn sie Komorbiditäten haben, das heißt Diabetes haben, Krebs haben, Asthma haben und so weiter, dann damit erhöht sich die Sterberate dann auch entsprechend.
Dann bleiben wir mal in Südafrika, wo du auch gerade bist. Was ist das größte Problem bei der Bekämpfung von Covid in Südafrika?
Das größte Problem an der Bekämpfung ist, dass wir keine Impfstoffe haben. Wenn wir jetzt uns die Zahlen mal angucken, Südafrika hat gerade mal 0,35% der Bevölkerung und das sind auch nur Krankenschwestern, Ärzte und so weiter, also Gesundheitspersonal, Frontpersonal geimpft. Das liegt zum Teil daran, dass Südafrika zunächst die erste Phase mit der Impfstoffverteilung beginnen wollte im Februar mit AstraZeneca und dann stellte sich heraus, dass wir hier eben eine Mutation haben, für die AstraZeneca anscheinend nicht geeignet ist. Insofern haben wir gerade 1 Million Impfdosen an die EU verkauft und haben eigentlich keine Impfdosen im Land. Das Einzige, was wir haben, ist Johnson & Johnson. Das ist offiziell noch gar nicht zugelassen. Insofern wird es jetzt verimpft als Studie an Krankenpersonal. Und es sind von den insgesamt 1,25 Millionen Krankenpflegern, Krankenpersonal und so weiter, ganze 200.000 geimpft. Wir haben ganze 5 Impfstationen im Land im Moment. Und wenn es bei diesem Tempo bleiben würde, was wahrscheinlich und hoffentlich nicht der Fall ist, dann bräuchten wir 16 Jahre, um überhaupt Herdenimmunität herzustellen. Hoffnung gibt, dass es jetzt wohl neue Lieferungen von Dosen geben soll. 300.000 von Johnson & Johnson sind angeblich heute angekommen. Ist auch nicht viel. Das ist eine Bevölkerung von 59 Millionen. Und die Regierung hat nun schon mehrfach die Impfpläne ändern und verlängern müssen, schlicht und ergreifend, weil wir einfach keine Impfstoffe haben. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass westliche Länder, allen voran die EU und die Großbritannien und die Vereinigten Staaten, Impfstoffe gehordet haben. Kanada 3-mal so viel, wie es eigentlich für seine Bevölkerung brauchen würde. Also im Februar waren 210 Millionen Dosen geliefert worden. 80% davon gingen an 10 Länder und das waren westliche Länder. Und die meisten haben 2 Länder bekommen. Insofern liegt Afrika ganz hinten bei den Impfkampagnen. Es gibt natürlich die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation, aber die sah ohnehin immer nur eine Impfrate von 20% der Bevölkerung vor und hier hat auch nicht genug Geld. Was natürlich jetzt passiert, ist, dass europäische Länder uns Almosen da reinzahlen. Das nützt aber nichts, solange wir Impfstoffe nicht selbst produzieren können. Und das scheitert im Moment auch wieder am Widerstand der westlichen Industriestaaten. Denn es gibt eine Initiative von Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation, dass bestimmte Patentrechte und technologische Verfahren ausgenommen werden vom Patentschutz, zumindest vorübergehend und solange die Pandemie bekämpft werden soll. Es ist klar, was du eben schon angesprochen hast, es braucht globale Lösungen. Das ist eine globale Pandemie, die kann nur global in den Griff genommen werden und das passiert überhaupt nicht. Das war zunächst ja auch mal das Ziel der Weltgesundheitsorganisation und sie ist zwar unglaublich erfolgreich gewesen, mit Hilfe von Geldern verschiedenster Regierungen Impfstoffe sehr, sehr schnell herzustellen und die auch zuzulassen, aber hat überhaupt keinen Erfolg gehabt beim zweiten Ziel, nämlich einer gerechteren und gleichberechtigteren Verteilung von Impfstoffen. Und das ist eigentlich so das Schlimmste für viele hier. Ansonsten, die Bekämpfung scheitert natürlich auch daran, dass im Land ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor in extrem beengten und armen Verhältnissen lebt, in denen Social Distancing, also Distanz halten, Abstand halten, fast nicht möglich ist. Am Anfang des Lockdowns im März, April letzten Jahres hat die Polizei so hart durchgegriffen, dass es innerhalb der ersten 3 Wochen 10 Tote gab und die Townships halt abgeschlossen. In vielen Townships, wir haben auch als Human Rights Watch einen Bericht, der demnächst veröffentlicht wird, zu Nigeria und wie die Menschen die Pandemie dort in den Townships oder in den dicht besiedelten Armenvierteln erlebt haben. In vielen dieser Viertel ist die Pandemie weniger schlimm als die Konsequenzen von Lockdowns. Denn ein Großteil dieser Menschen lebt von der Hand in den Mund und als informelle Händler. Und sie konnten während des 3-4-monatigen Lockdowns, hatten sie keinerlei Einkommen mehr. Das heißt, die Leute waren wirklich hungrig. Die Kinder konnten nicht in die Schule. Inzwischen können sie in Südafrika wieder in die Schule. Aber wir erwarten jetzt natürlich auch die dritte Welle, weil wir gehen jetzt hier in den Winter. Insofern müssen wir dann weitersehen.
Das sind schockierende Informationen, Birgit. Ich möchte das hier gerade mal ganz kurz nutzen, zu schauen, was wir, die jetzt gerade zuhören, tun können. Welche Institution da weltweit eigentlich greifen müsste, um diesen Skandal dieses ausgebeuteten Kontinents langfristig, nicht nur jetzt wegen der Covid-Pandemie, auszugleichen, sondern generell, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Aber gibt es, ich meine, du bist vor Ort, gibt es eine Organisation, die vor Ort eingreifen kann, die vielleicht Hygienemittel verteilen kann, die natürlich auch Bildung immer weiter unterstützt, immer das A und O, der Beginn einer jeden Entwicklungshilfe, die du uns empfehlen könntest, dass wir zum Beispiel spenden könnten, die Leute, die jetzt zuhören. Wir sind jetzt über 200 im Raum.
Oh, es gibt in Südafrika unendlich viele NGOs natürlich, aber wer wenig da, ich kann jetzt da wirklich niemanden konkret empfehlen.
Es wäre so schön, wenn du eine, denn es gibt immer so viele und man sagt, oh, wo soll ich anfangen? Also ich habe Brot für die Welt vorhin erwähnt, zum Beispiel, ist die für dich vertrauenswürdig?
Ja, ich meine, aber die südafrikanische Regierung selber hat einen Solidaritätsfonds eingerichtet, in den hat sich auch eingezahlt. Aus diesem Solidaritätsfonds sind zum Beispiel am Anfang die ersten COVAX-Dosen bezahlt worden, weil die Regierung selber entweder die Deadline verpasst hat, also die Frist verpasst hat, da reinzuzahlen oder aber auch kein Geld hat. Wir leben ja hier auch in einem Land, was in den letzten Jahren der Zuma-Regierung eine sogenannte State Capture erlebt hat. Das heißt, es sind, ich habe das eben mal ausgerechnet, 277 Billionen Euro verlustig gegangen aufgrund von Korruption und so weiter. Das heißt, die Regierung ist extrem eingeschränkt in dem, was sie im Budget hat, um überhaupt aufzufangen. Südafrika steht da noch besser da als viele andere afrikanischen Länder, weil wir haben eine Arbeitslosenversicherung, es gibt Kindergeld, es gibt Renten, das sind alles keine großen Beträge, aber die Regierung hat auch am Anfang des Lockdowns Care-Pakete ausgeteilt und Grants verteilt, also Zuschüsse, leider ausgelassen, dabei wurden die meisten nicht registrierten Flüchtlinge und Asylbewerber, was wir auch kritisiert haben als Human Rights Watch. Aber der Solidaritätsfonds wird breit genutzt für eben solche sozialen Bedürfnisse der breiten Bevölkerung. Also für mich wäre das mit Sicherheit eine Art und Weise, die Regierung zu unterstützen auf breiter Ebene.
Ja, sehr sinnvoll. Birgit, tausend Dank für diesen Einblick nach Südafrika und ich finde es gut und wichtig, dass wir hier in dieser großen Runde eben auch diesen Kontinent vertreten haben. Der fällt immer einfach so hinten über, habe ich den Eindruck. Hier wird AstraZeneca verschmäht und da gibt es einfach mal überhaupt keinen Impfstoff. Danke, dass du da bist.
Und dass wenn du ich eins sagen darf, also was ich eben betont habe, wo wir wirklich eigentlich Druck machen müssten, und das passiert sogar inzwischen auch auf EU-Ebene von EU-Parlamentariern, ist auf dieser Ebene der Welthandelsorganisation und der sogenannten TRIPS-Waivers, also Eigentumsrechte für eine Weile aussetzen, damit der Impfstoff breiter und billiger produziert werden kann. Das würde nämlich auch die Engpässe lösen. Und dieser Vorschlag, der liegt nun schon seit 5 Monaten auf dem Tisch, glaube ich. Damals waren die Totenzahlen 1 Million. Und der wird blockiert von der Europäischen Kommission, von Großbritannien, den USA, Kanada, Australien, auch Brasilien leider. Aus welchen Gründen auch immer. In der Zeit, in der diese Nationen blockiert haben, sind weitere 1,5 Millionen Menschen gestorben. Die AU hat eine Erhebung gemacht. Nach dieser Erhebung wären mindestens 4 Länder in Afrika und darunter auch Südafrika fähig, den Impfstoff selber herzustellen, wenn es diese Aussetzung der Patentrechte zumindest für die Dauer der Bekämpfung der Pandemie geben würde. Und da muss Druck gemacht werden. Das wäre die wirkliche Hilfe.
Finde ich einen ganz hochinteressanten Gedanken, den ich gleich mit unserer nächsten Frau hier auf der Bühne besprechen möchte. Nur noch mal abzuschließen, 1,2 Milliarden Menschen leben in Afrika. Es ist ein riesiger Kontinent, der im Bewusstsein der Welt wenig stattfindet. Vielen Dank, Birgit, dass du ihn uns ein bisschen näher gebracht hast in dieser Situation.